Hier. Eine Miniserie, das kennen wir alle von Netflix, das sind so diese Folgen, die guckst du an einem Abend durch. Und eine Miniserie mit dem wunderbaren Titel Endgame. Und meine Predigtserie heute ist die richtige Perspektive, die wir manches Mal brauchen. Es ist schön, wieder hier zu sein, nach einer kleinen Pause von meiner Seite. Und ich war ein bisschen mit den Rangern unterwegs. Und durfte da vor einer Woche mit 90 anderen draußen eine Woche lang zubringen. Und wir haben es geschafft, uns so einzustinken. Also ich glaube, meine Haare, die haben noch eine Woche lang danach gerochen. Zumindest hat mir das meine Frau gesagt. Und es war aber so eine richtig, richtig starke und gute Zeit, die ein Stückchen weit mich und mein Herz bewegt hat, in dem, was passiert, nämlich auch darin, was Gott einfach in unserer Mitte tut und wo er zu uns spricht. Und während wir dort da waren und miteinander unterwegs waren, gebetet haben, wie Gott hineingesprochen hat, Menschenherzen bewegt und berührt hat, Berufung passiert ist, Menschen einfach ihre nächsten Schritte angegangen sind, habe ich eine E-Mail gelesen von jemand anderem. Ich wurde eingeladen zu einem Predigtdienst und habe so ein bisschen eine Geschichte drumherum noch erzählt bekommen, wo einfach auch eine Person durch einen prophetischen Impuls berührt worden ist, wie aufgrund des Wortes, das gesprochen ist, weil irgendjemand gehorsam war und das gesagt hat, was Gott ihm gesagt hat, jemand anders Heilung erlebt hat und aufgrund dessen seine nächsten Schritte geht, sich taufen lässt und so weiter und so fort. Und es ist einfach so stark zu merken und zu sehen, wie Gott hineinspricht, aus einer völlig anderen Dimension und wie er uns hilft, in unserem Alltag die richtige Perspektive zu gewinnen. Und ich habe heute Morgen etwas dabei und das brauche ich mal ganz kurz. Das kannst du auspacken. Genau. So, es gibt so verschiedene Dinge, die wir tagtäglich benutzen können. Ich habe vor einiger Zeit festgestellt, ich werde alt. Wenn ich mein Handy in der Hand habe, dann hat das so einen Mindestabstand. Und wenn meine Kinder kommen oder meine Frau kommt und mir sagen, oh, guck mal, ich habe da was, dann muss ich erstmal immer mit dem Kopf zurückgehen. Und ich habe dann beschlossen, ich gehe mal zum Optiker und habe mir eine ganz schicke Brille machen lassen. Diese Brille hilft mir extrem, wenn ich mein Handy in der Hand habe, wenn ich ein Kreuzworträtsel mache oder wenn ich etwas lesen möchte. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie scharf ich sehe, wenn ich auf mein iPad gucke. Aber was ich auch sagen kann, ist, wenn ich euch angucke, ich sehe euch nicht mehr. Ich sehe euch nur noch ganz verschwommen. Das ist echt brutal. Also je nachdem, was ich sehen will, hilft mir diese Brille oder sie ist hinderlich. Eine zweite Form der Brille kennt ihr vielleicht auch, das ist heute nicht unbedingt das Accessoire deiner Wahl, aber so eine Sonnenbrille. Ja, ich sehe extrem cool aus, ich weiß. Aber du kannst diese Brille im Sommer aufziehen und dann hilft sie dir, zurechtzukommen mit den äußeren Umständen und einfach zu sehen, was vor dir ist, während wenn du die Brille abziehst, dann irgendwie die Dinge, nicht verschwommen, aber ja, du musst die Augen zusammenkneifen, das ist einfach anstrengend, manche kriegen Kopfschmerzen oder ähnliches. So eine Sonnenbrille hilft, je nachdem, wo du unterwegs bist, einfach den Blick klar zu haben. Und wir haben das prophetische Wort Gottes an so vielen Stellen der Bibel, um uns genau wie so eine Brille zu helfen, den Blick und den Fokus klar zu haben, die richtige Perspektive zu gewinnen. Und deswegen ist es für mich so auch ein etwas Besonderes, diese Serie und auch die Predigt heute zu haben, wenn wir ein Stückchen weit in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung hineinschauen. Denn die Offenbarung setzt uns eine Brille auf, mit der wir erkennen können, was Gott wichtig ist, was für ihn das Entscheidende ist, wo wir an dem Blick ein bisschen schärfen können wie so eine Lesebrille und wo wir vielleicht manche Konturen ein bisschen deutlicher sehen können. Was ist sein Plan? Das war letzte Woche das Thema von Arno. Ich darf heute, wie gesagt, über die Offenbarung reden und wir leben einfach in politischen herausfordernden Zeiten. Wir sehen das, nicht nur lokalpolitisch, wir haben auch in Deutschland eine Politik gerade, die viel Emotionen erzeugt. Ja, so das Stichwort ist immer Empörung. Ich liebe die Predigten von Bernd dazu, wenn es immer nur um Empörung geht. Ja, das ist überhaupt nicht zielführend, aber das ist das, was passiert. Wir sehen, wie das Gleiche global passiert. Wir sehen gesellschaftliche Veränderungen. Wir sehen, dass einfach Dinge in Bewegung sind und wir sehen, die Welt ist herausfordernd. Nicht ganz neu, nicht das erste Mal, war schon immer so. Und wenn du schon eine Weile im Glauben unterwegs bist, dann weißt du, dass es in der Bibel ein Buch gibt, in dem enorm viel über Herausforderungen gesprochen wird, über die Herausforderungen der Weltgeschichte und das, was eben alles kommen wird. Nicht nur irgendwann für einen kurzen Moment, sondern andauernd immer mehr sich zuspitzend hin zu dem einen Moment, wo Gott wiederkommen wird. Jesus kommt wieder. Das ist das, was wir gesungen haben. Und die Offenbarung, sie hilft uns, genau auf diesen Punkt zuzugehen. Denn ob du es glaubst oder nicht, diese Erde hat einen Punkt, an dem sie aufhören wird zu existieren in der Form, wie wir es jetzt kennen. Und das passiert nicht durch den Klimawandel. Das passiert durch das Wort Gottes. Und das passiert durch das, was wir auch im Wort Gottes erkennen können. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen eine Brille mitgeben, um da ein Verständnis dafür zu bekommen. Dieses prophetische Wort Gottes auch in unserem Alltag ein Stückchen weit zu verstehen und umzusetzen. Es geht mir so in dem ersten Punkt heute Morgen darum, Prophetie zu verstehen, Offenbarung zu verstehen, das Wort Gottes zu verstehen. Christen lesen seit 1800 Jahren die Offenbarung und verstehen nicht so ganz, was bedeutet. Heute Morgen dein Ding. Ich habe noch 24 Minuten und danach hast du es verstanden. Ja? Okay? Also das ist das, worum es geht. Bevor wir starten, ein paar Vorbemerkungen. Genau, das. Ja, Arno hat letzte Woche darüber gesprochen, dass die Bibel unser Fundament des Glaubens ist. Die Bibel enthält das Fundament unseres Glaubens. Gott offenbart sich darin. Die Bibel offenbart uns Gott und seinen Plan durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch. Und wir lesen, und so lesen wir über eine vergangene Geschichte, eine vergangene Offenbarung, Propheten, Altes Testament, manches, was dort vorhergesagt ist, was sich schon erfüllt wird. Aber wir lesen auch von Dingen, die noch kommen werden, einen Ausblick auf das Zukünftige. Prophetie war und ist schon immer ein Teil, der sich durch die Bibel hindurchgezogen hat. Und was mir wichtig ist, wenn wir Prophetie verstehen wollen, ist, dass Prophetie ist keine Magie und keine Wahrsagerei, keine Zukunftsvorhersage. Nicht sowas, wo du zu Madame Esmeralda gehst, deine Hand hinlegst und die sagt dir deine Zukunft voraus. Das hat nichts mit Prophetie zu tun. Das ist Wahrsagerei, ganz anderes Thema. Prophetie will nicht die Zukunft vorhersagen wie ein Horoskop. Prophetie ist eine Offenbarung der göttlichen Dimension und der Denkweise Gottes. Und das sind drei Punkte wichtig. Das erste Merkmal von göttlicher Prophetie ist, dass sie in Zeit und Raum spricht, in dein Leben, ganz konkret, für dich, heute Morgen, das, was ich predige, das, was in der Offenbarung steht. Gottes Reden in Raum und Zeit, zu einem konkreten Zeitpunkt, in eine konkrete Geschichte hinein. Aber es ist gleichzeitig eine Beschreibung der Sicht Gottes für dich, die außerhalb von Raum und Zeit steht. Denn Gott ist nicht in Raum und Zeit. Gott ist größer als Raum und Zeit. Und deswegen, wenn er prophetisch spricht, dann geht es nicht um was und wie, nicht was und wann in zeitlichen Abläufen, was passiert und wann passiert's, sondern es geht um das was und wie. Was will ich tun und wie will ich es tun? Prophetie offenbart uns, wie Gott etwas tun wird und nicht wann er es tun wird. Und das sorgt manchmal für Verwirrung. Die Offenbarung im Neuen Testament ist ein prophetisches Buch, das wir genau mit dieser Brille lesen müssen. Nicht in chronologischen Abläufen, erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Das ist so ein bisschen deutsches Denken, hätten wir gerne, ist aber nicht so. Müssen wir einfach nicht unbedingt verstehen, aber akzeptieren, dass es darum geht, dass Gott uns sagt, was passieren wird und wie es passieren wird. Und deshalb, bevor wir in die Offenbarung einsteigen, wichtig, das grundsätzlich zu verstehen. Und das Zweite, an was wir denken müssen, wenn wir über Prophetie sprechen, ist, dass sie aus der himmlischen Dimension zu uns kommt und dass wir, auch wenn wir nicht alles hundertprozentig verstehen, dass wir genug verstehen, damit es uns hilft. Und ein schöner Vergleich ist dazu folgendes: Wenn du an einer Ecke stehst und du guckst so auf diese Ecke drauf und von der anderen Seite kommt jemand und weil die Sonne dem so schön in den Rücken scheint, dann siehst du, bevor die Person kommt, auf dem Boden abzeichnet was? Den Schatten. Du siehst, da kommt jemand noch, bevor du ihn gesehen hast. Es ist eine Vorschattung, ein Zeichen dessen, da kommt jemand, aber du siehst noch keine Details. Es sind grobe Umrisse. Es sind also, wenn wir die Offenbarung hineinschauen, dann können wir erkennen, was will Gott tun, wie will er es tun. Und es wird uns schemenhaft angedeutet, auch wenn wir die Details nicht erkennen, wenn es eher Konturen sind. Das ist Prophetie. Und ein dritter Punkt, der wichtig ist, manchmal ist Prophetie wörtlich zu verstehen, manchmal symbolisch, manchmal eine Mischung aus beidem. Und prophetische Rede geschieht ganz, ganz häufig bildhaft. Ich weiß nicht, ob du die Predigt von letzter Woche gehört hast, da ging es um den Propheten Daniel, der spricht über eine Statue, ein Standbild. Und dieses Standbild besteht aus mehreren Schichten, aus Gold, aus Bronze, aus Ton, aus Eisen. Und dann kommt ein Stein und es ist einfach ein wunderschönes Bild, das aber interpretiert werden muss. Wir können das nicht einfach nehmen und wir verstehen sofort, um was es geht, sondern Prophetie braucht immer Interpretation, aber niemals Spekulation. Und wenn du dich in der Schule schon immer gefragt hast, wozu brauche ich Gedichtsinterpretation? Dafür. Prophetisches Reden. Du wirst tatsächlich im Deutschunterricht geschult, voll komplett unreligiös, aber genau um solche Dinge zu tun. Zu interpretieren, zu verstehen, dass diese Dinge vielleicht nicht immer wörtlich zu nehmen sind und dass es manches Mal eine gewisse Bandbreite ist und dass Bilder nicht immer die letzten Details offenbaren, aber uns eine Logik darstellen. Und wenn wir in der Bibel lesen davon, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dann muss ich dieses Bild verstehen und zwar nicht in meiner Logik, die ich heute habe im Jahr 2025, der ich mit Lämmern überhaupt nichts zu tun habe, sondern in dem Bild einer Zeit und einer Generation und einer Gesellschaft, wo in jedem Haus fast ein Lamm vorhanden war und wo die Leute sehr gut wussten, wozu Lämmer da sind. Und es geht nicht darum zu spekulieren, was ich denke und was mir am besten passt, sondern darum herauszufinden, was der Autor damit meint. Wenn es also um prophetisches Reden im Alten Testament geht, zum Beispiel, wenn der Messias kommen wird, dann heißt es in einem Satz, der Messias wird kommen und dann werden Lamm und Löwe miteinander fressen und Säuglinge vor den Löchern von giftigen Schlangen spielen. Das ist ein prophetisches Wort und wir sehen im Neuen Testament, wie diese Prophetie sich erfüllt. Der Messias ist gekommen. Aber wenn ich jetzt falsch interpretiere, wenn ich zu viel hineinlese, was da nicht steht, wenn ich zu viel Details aus diesem Bild herausziehe, wenn ich chronologische Abläufe daraus schließe, dann könnte ich auch sagen, ja Moment, Jesus kann das gar nicht sein, denn als Jesus gekommen ist, da haben nicht begonnen, Lämmer und Löwen miteinander zu fressen. Außerdem gibt es in Deutschland gar keine Löwen, also ist dieses Wort falsch. Das ist eine falsche Interpretation von Prophetie. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wirklich ein bisschen tiefer zu schauen. Und es geht darum, den zu erkennen und das zu entdecken, was er hineinspricht. Um diese Botschaft des Friedens, die er hineinlegt in seinen Messias und die anbrechen wird und irgendwann mal in Vollendung so sein wird, dass selbst Lamm und Löwe gemeinsam fressen und sich nicht gegenseitig fressen, beziehungsweise der Löwe das Lamm. Andersrum wäre auch witzig, aber das ist nicht das Ziel Gottes. Eine Umkehr von Dingen, dass alles anders ist. Sondern Frieden und Gerechtigkeit, das ist sein Ziel. Und darauf leben wir hin. Und deswegen lasst uns mal in die Offenbarung jetzt reinschauen mit diesem Wissen. Wir haben noch 17 Minuten Zeit. Ich fange an, Offenbarung 1, Vers 1. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die künftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt wird oder ist, wird sich bald erfüllen. Ein paar kurze Gedanken dazu. Die Offenbarung, das, was wir hier lesen, Vers 1. In diesem Buch enthüllt wer? Nicht Johannes, sondern Jesus. Das, was kommen wird. Jesus redet über das, was Gott, sein Vater, ihm offenbart hat und er gibt das, was er an Offenbarung hat, weiter an Johannes. Jesus ist die zentrale Figur der Offenbarung. Der Punkt ist der, warum Jesus? Warum spricht Gott nicht direkt zu Johannes? Gott hätte doch auch den Engel direkt zu ihm schicken können, hat er doch bei Daniel auch gemacht. Warum warum dieser Umweg? Warum nicht durch einen Traum, wie er zu Josef gesprochen hat? Warum ist das wichtig? Der Punkt ist, dass wir neben all der prophetischen Rede, der Offenbarung, neben all dem, was wir darüber geredet haben, ein ganz, ganz wichtiges Detail zur Interpretation für uns zum elementaren Punkt wird, nämlich Jesus Christus. Es beginnt bei ihm, 1 Vers 1, es endet bei ihm, 21, da kommen wir noch hin in 15 Minuten. Es geht darum, vielleicht werden es auch 17, aber es geht darum, dass wir sehen müssen, Offenbarung, die ist uns gegeben durch Jesus Christus. Und wir können sie nur durch Jesus Christus verstehen. Hebräer 1, Vers 2 sagt, jetzt am Ende der Zeit hat er, Gott, durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Denn er ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Du kannst die Offenbarung nur verstehen durch Jesus Christus. Wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du bereit bist, auf ihn zu hören, wenn du mit Jesus gemeinschaftlich unterwegs bist. Andernfalls wird die Offenbarung für dich einfach nur ein Buch sein, das echt strange ist und vieles Chaos und vieles Durcheinander beinhaltet. Der Empfänger ist Jesus, der Übermittler ist Jesus und ohne Jesus kannst du dieses Buch nicht verstehen. Vers 3, und glücklich, wer es liest und wer sich daran orientiert. Gibt es jemanden, der die Offenbarung noch nie gelesen hat? Du brauchst dich nicht melden. Wann hast du sie zum letzten Mal gelesen? Ich möchte dir Mut machen, die Offenbarung zu lesen, nicht um Zeiten zu deuten. Oh, wann wird das sein? Und wie ist das? Und wo ist Corona in diesem Buch drin? Ja? Vergiss es. Es geht nicht darum, die einzelnen Details zu verstehen, sondern es geht darum, Christus zu entdecken. Und wenn dir das nicht gelingt, dann liegt es nicht daran, dass es zu kompliziert ist, sondern dass du die falsche Brille aufhast. Dann ist dein Blick nicht der richtige. Dann ist deine Perspektive vielleicht die falsche. Manche Menschen lesen die Offenbarung und vor allen Katastrophen und all diesen schlimmen Dingen, die darin beschrieben werden, klappen sie das Buch zu und sagen, boah, das ist mir echt zu heftig. Das Problem ist nicht, dass das Buch zu heftig ist, sondern dass deine Brille vielleicht dreckig ist oder sowas. Vielleicht musst du sie wechseln. Wenn du sie in Christus liest, dann wird die Offenbarung für dich zu etwas sein, das dich glücklich macht. Glücklich, wer aus diesem Buch liest. Und ja, die Offenbarung hat herausfordernde Passagen. Ja, es ist nicht alles auf den ersten Blick verständlich. Aber wir lesen über schwere Zeiten und wir sehen auch, wie wir durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen können. Gleich dazu noch mehr. Was mir wichtig ist dieser ein Punkt. Die Offenbarung hat Christus im Zentrum. Und so können wir sie lesen, so können wir sie verstehen. Und ich möchte gerne mit euch jetzt durch die nächsten Kapitel durchgehen, um einfach mal ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was die Offenbarung eigentlich ist. Und ich habe es aufgeteilt in verschiedene Abschnitte. Die Abschnitte und Gliederung, die ich euch da habe, die ist weder besonders heilig noch gesalbt. Das ist einfach mal nur ein bisschen ein gewisser Sinnabschnitt, der euch vielleicht auch hilft, das zu lesen und gewisse Dinge einzuordnen. Und das erste Kapitel, der Offenbarung, zeigt uns Jesus Christus als den, der verherrlicht ist und über allem steht. Damit beginnt die Offenbarung. Sie beginnt bei ihm und sie zeigt uns Jesus als den auferstandenen Herrn der Herrlichkeit. Und das ist was ganz Wichtiges und das ist die Brille, die wir brauchen. Denn diese Brille hilft uns, alle anderen Kapitel, die danach kommen, die 21, richtig zu verstehen. Und dann kommen wir zu zwei weiteren interessanten Kapiteln, die vielleicht den meisten von euch vom Namen her geläufig sind. Das sind die sogenannten Sendschreiben. Es ist übrigens nur ein Sendschreiben und nicht sieben. Es ist ein Sendschreiben an sieben Gemeinden. Und ich habe vorhin von Symbolik gesprochen, davon, dass bildhafte Sprache verwendet wird. Hier geht es nicht darum, dass es exakt sieben sind. Damals gab es schon mehr als sieben Gemeinden, nur mal so am Rande. Und auch heute gibt es mehr als sieben, aber die Zahl sieben an der Symbolsprache der Bibel ist eine Zahl der Vollständigkeit, der Ganzheit, der Vollkommenheit. Und damit sind diese Sendschreiben ein vollkommenes Schreiben an alle Gemeinden zu allen Zeiten, egal wann du stehst. Nicht nur damals in Smyrna und Ephesus und wo auch immer überall diese Gemeinden eingeschrieben werden, sondern es ist auch ein Schreiben an die Panoramakirche im Jahr 2025 hier in Göppingen. Und wir dürfen uns ansprechen lassen von dieser prophetischen Botschaft, die Johannes aufgeschrieben hat, die er von Jesus empfangen hat, und dürfen uns fragen, was davon gilt für uns. Und nicht nur für uns als Kirche, als Gemeinde vor Ort, sondern auch ganz persönlich. Wir dürfen das nehmen und dürfen darin sehen und entdecken, was Jesus sich wünscht, was seine Gedanken sind. Und dann sehen wir in Kapitel 4 und 5 so einen Blick in den Himmel. In das, was im Himmel passiert am Ende der Zeit oder in dieser Zeit oder während der Zeitspanne. Die Perspektive Gottes, der auf dem Thron sitzt, mit seinem Christus, mit Jesus im Zentrum. Und all das, wenn du das liest, ich finde es faszinierend, wie es beschrieben wird, ganz ohne Chaos, ganz ohne Drama. Da im Himmel ist so viel Kraft und so viel Dynamik, so viel Herrlichkeit ohne Zerstörung, ohne Lug, ohne Betrug, ohne Not und ohne Leid. Und da ist einfach nur Vollkommenheit. Und bevor du eintauchst in das, was kommen wird, dieses Bild zu haben und zu wissen, Christus im Zentrum und viel an Hektik in all dem, was passiert, aber wo ist keine Hektik im Himmel? Und wenn du ein Kind des Himmels bist und permanent in Hektik bist, dann solltest du vielleicht mal deine Brille wechseln, um ein bisschen raus aus deinem Stress zu bekommen, dass ein bisschen mehr vom Himmel in dein Herz hineinkommt. Und dann kommen Kapitel 6 bis 16. Es entwickelt sich eins zum anderen. Siegel, Posaunen, Schalen, geistlicher Kampf. Es wird nochmal explizit über Israel gesprochen. In verschiedenen Punkten. Und nochmal hier zur Erinnerung, mit welcher Brille nicht chronologisch zu nehmen. Zuerst kommt die erste Siegel, dann das zweite Siegel, dann das dritte Siegel, dann das vierte Siegel und so weiter und so fort. Und danach kommen die Posaunen und dann kommen die Schalen. Und dann überlegst du dir, oh, bei welcher Posaune sind wir gerade? Ich glaube, wir sind zwischen 4 und 5. Das heißt, es kommt noch 6 und 7 und dann noch die 7 Schalen. Also habe ich noch ein bisschen Zeit. Nein, so ist es nicht gedacht. Sondern was hier beschrieben wird in all dem, den Siegeln, nennen viele Ausleger gerne konzentrische Kreise. Es wird was beschrieben, ein großer Rahmen, die 7 Siegel und in der Mitte das, was passieren soll. Und danach die Posaunen, nochmals ein Kreis mit genau demselben Zentrum, aber ein bisschen kleiner. Und dann der nächste Kreis, der kommt, nochmal eine andere Beschreibung genau der gleichen Ereignisse in einer anderen Art und Weise mit Christus im Zentrum. Und so können wir dahin kommen, eben zu verstehen, was passieren wird, wie sich von außen nach innen die Dinge immer weiter zuziehen. Die 4 Reiter, Kapitel 6. Der erste Reiter, der kommt auf einem weißen Pferd, um siegreich zu siegen. Achtung, Symbolik und bildhafte Sprache. Wir sind schnell dabei zu denken, oh, das ist der auferstandene Herr der Herrlichkeit, der kommt auf seinem Pferd siegreich zu siegen. Das sind die Attribute, die Jesus begleiten. Aber was folgt diesem Reiter? Es folgen ihm der Tod, es folgt ihm Hunger, es folgt ihm Not und Elend und Leid und Krieg. Das ist nicht Christus. Und so dürfen wir verstehen. Und später wird eben beschrieben in allen weiteren Siegeln mit den Posaunen und mit den Schalen, wie sich das ausgestaltet. Wir kommen immer, 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 immer dichter an den eigentlichen Kern. Kapitel 11 und 12, nochmal dieser besondere Blick auf Israel und was da passieren wird. Es ist wunderbar zu sehen und zu erkennen, wie Gott alles Stück für Stück vorbereitet und plant und auf den einen hinzuführt, um den es geht. Es wird beschrieben, der Konflikt zwischen Christus und den antichristlichen Mächten. Es ist ein geistlicher Kampf, der da entsteht, nicht nur in weltlicher Art und Weise, sondern auch wir stehen in der Herausforderung. Und oft vergessen wir, dass diese Welt sich nicht einfach nur um sich selbst oder sich um die Sonne dreht, sondern es gibt unsichtbare Vorgänge, eine Realität, die viel, viel mehr ist. Und wenn du glaubst, dass Gott eine Realität ist, dann darfst du wissen, auch der Satan ist eine Realität. Und es gibt diesen geistlichen Kampf, der im Hintergrund stattfindet. Und dann kommen wir zu diesen großen Kapiteln, 17 bis 20. 4 Kapitel lang wird beschrieben das Endgericht und das Ende Babylons. Wie das gottlose System dieser Welt, die Gerichte, die Siegel, die Zornschalen, alles das sich ergossen hat und am Ende der Sieg Jesu steht. Über die Gier, über dieses Nicht-Genug-Haben-Können, über ein Leben ausgerichtet auf Lust und Bedürfnisbefriedigung, all das, was da beschrieben wird, dieses weltliche System, das wir alle nur zu gut kennen, alles, was dazugehört und alles, was es an Katastrophen hervorbringt, ist an ein Ende gekommen. Und dann sehen wir das große Finale, dass Gott seine Herrschaft komplett an Jesus übergibt. Die Offenbarung beginnt mit Christus und sie endet mit ihm. Sie endet in einer neuen Schöpfung, in diesen letzten beiden Kapiteln. Gottes Ewigkeit ist jetzt angebrochen. Vollkommene Wiederherstellung dessen, was er sich überlegt hat. Noch sehen wir nur die Vorschattung, nicht das Detail, nicht das Einzelne. Wir dürfen beten für Kranke und wir erleben, dass manche gesund werden. Es werden nicht immer alle gesund. Wir sehen jetzt aber schon, was später sein wird. Und wenn dein Leiden hier auf dieser Welt nicht zu Ende geht, dann wird es dort zu Ende sein. Offenbarung 21, und ihr merkt, ich habe es fast geschafft. Keine 15 Minuten gebraucht dafür. Dann sah ich, 21 Vers 1, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Die ganzen Kämpfe, alle Katastrophen, alles, was vorher beschrieben ist, ist weg. Und dann kommt Folgendes. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und wenn du als Frau hier bist und dich darüber ärgerst, dass die Bibel so viel über Männer spricht und keine Ahnung was und alles nur im Maskulinum ist, hey, hier ist es die Braut. Ja, ich bin eine Braut. Wunderbar. Ich freue mich auf mein Brautkleid. Und dann heißt es, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist das, was uns die Bibel vor Augen malt, wo alle Vorhersagen hineingipfeln in diesen Moment, dass Menschen in der ewigen Gemeinschaft mit Gott leben werden. Und dann kommt eine bekannte Zusage, Vers 4, und er wird abwischen alle Tränen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und ihr Lieben, das ganze Unheil, das wir kennen in dieser Welt, das, was wir hier in dieser Welt erleben, es wird einen Schlusspunkt dafür geben. Und die große Frage ist, Offenbarung, wenn ich dieses Buch nehme, was bedeutet das für mich jetzt konkret? Okay? Es geht nicht darum, deinen persönlichen Fahrplan zu entwickeln. Es geht nicht darum, den perfekten Durchblick zu haben, genau zu wissen, wo du in der Zeit stehst oder sonst irgendwelche Dinge. Sondern ich möchte noch einmal am Schluss diesen einfachen Punkt hervorheben. Und in Matthäus 24 beschreibt Jesus die Abläufe in einem Satz, mehr oder weniger, was in der Offenbarung von Kapitel 6 bis 16 beschrieben wird, in einem Bild. Und er beschreibt es mit Geburtswehen. Und auch wenn ich selber keine Geburtswehen erlebt habe, ich war dreimal dabei und ich finde das ein bisschen ein hilfreiches Bild. Im Ablauf einer Geburt sind die Wehen für eine Frau, so habe ich mir das berichten lassen, extrem herausfordernd und schmerzhaft. Können wir Frauen, die schon Kinder gekriegt haben, ich weiß nicht, stimmt das? Ja? Okay, so. Also, PDA, vollkommen in Ordnung, ich kann es verstehen, dass man das macht. Überhaupt gar kein Thema. Der entscheidende Punkt ist der, jede einzelne Wehe, jede einzelne Kontraktion bringt im Prozess der Geburt das Kind der Welt sozusagen näher. Jede einzelne Wehe hat ihren Sinn. Und wir haben bei uns drei Kinder gebraucht, bis wir festgestellt haben, dass unter der Geburt, dass es auch sowas wie Wehenschwächen gibt. Dass Wehen da sind, aber nichts scheint zu passieren. Es geht nichts vor und es geht nichts zurück. Und dann stehst du da drin und das Einzige, was du tun kannst, ist das auszuhalten, bis der Körper bereit ist. Bei der ersten Geburt hat das Stunden um Stunden und Stunden gedauert und wir wurden zwischenzeitlich wieder heimgeschickt. Und am Ende, um das einfach mal in dieses Bild hineinzupassen, wie viele dieser Presswehen da sind, wo man sagt, oh, 2, 3 Presswehen und dann ist das Baby da. So, ich weiß nicht, Hebammenkurs, Kathleen, ob du da bist. Ansonsten korrigier das gerne. Der Punkt ist der, wenn du mal eine Stunde lang Presswehen hast, 1,5, Entschuldigung, dann merkst du, das geht nicht so schnell. Aber am Ende hatten wir ein Kind auf dem Arm, das so entspannt war, das von diesen ganzen Wehen und all diesen Dingen nicht so viel mitbekommen hat, weil es sicher und geborgen in seiner Fruchtblase war, die einfach nicht platzen wollte. Und so kam es auf diese Welt und Ruhe kehrte ein. Und dann ist irgendwo, nicht sofort, aber im Laufe der Zeit, doch alles andere vergessen. Er wird abwischen, alle Tränen und alles Leid. Das Reich Gottes, die vollkommene Herrschaft Gottes. Wenn Jesus kommt, zum zweiten Mal wird er endgültig kommen. Und diesem Kommen gehen Wehen voraus, die beschrieben sind in der Offenbarung. Und das, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ist dieser Punkt, dass du Hoffnung haben darfst in Herausforderungen. Denn alles in dieser Welt dient dazu, das vorzubereiten, dass Christus kommen wird. Und mit jeder Wehe in deinem Leben rückt diese Geburtsstunde Jesu, dieses zweite Kommen näher. Und es mag sein, dass du da drin stehst und sagst, ich halte das nicht mehr aus. Aber die Offenbarung ist ein Buch des Trostes für dich geschrieben, dass du wissen darfst, egal wie groß dein Schmerz ist und wie groß deine Not auch ist, Christus ist unangefochten. Im Himmel herrscht keine Hektik und keine Panik. Und Gott kommt nicht zu spät, sondern er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und er wird all dem, was in deinem Leben schiefläuft, ein Ende setzen. Du brauchst als Christ keine Vogelstrauß-Taktik wählen, Kopf in den Sand und hoffentlich geht alles bald vorbei. Sondern du darfst dein Haupt vor ihm beugen, deine Knie beugen vor dem, dem alles gegeben ist. Und darfst seinem Sieg entgegenschauen. Notvolle Zeiten und Herausforderungen werden bis zum Ende Bestandteil menschlichen Lebens sein. Aber der Punkt ist, keine dieser Wehen in deinem Leben wird verändern, wer Christus ist. Er kommt nicht zu spät. Egal, wie kaputt es bei dir aussehen mag. Und die Offenbarung, sie offenbart uns auf jeder Seite die Güte Gottes, seine Gnade und seine Gerechtigkeit. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann müssen wir irgendwo auch anerkennen, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, in der wir maximal gut versorgt sind. Wir schimpfen über unser Gesundheitssystem und dass da zu wenig Geld ist und hier und überhaupt und wie man all diese Dinge machen müsste. Wir vermeiden gerne die unangenehmen Dinge. Wir vermeiden den Schmerz und das ist auch soweit völlig normal. Es wäre verrückt zu sagen, hey, es wäre mal schön, wenn ein richtiger Krieg ist in Deutschland. Ja, ein bisschen Bomben auf Stuttgart. Alles andere wäre extrem seltsam. Aber als Christ muss ich keine Angst davor haben. Keine Angst vor dem, was kommt, egal was kommt. Weil ich in mir eine lebendige Hoffnung trage. Und das ist die Brille, die ich brauche. Wie schnell passiert es, dass wir von Schwierigkeiten und von Herausforderungen, all diesen Wehen, diesen Katastrophen, egal ob es persönlich ist oder global, dass wir uns davon hypnotisieren lassen, vor Angst erstarren. Aber all diese Dinge sind nichts anderes als die Offenbarung Jesu Christi. Bei jeder Wehe kommt die Geburt tatsächlich ein Stück näher. Tut es weh? Ja. Wirst du verletzt werden auf dem Weg? Ja. Liegt die Schuld bei den anderen? Manchmal. Aber was du heute mitnehmen darfst, ist ein guter Tipp aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Atme und mach weiter. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und einladen, dich mit der Endzeit, mit der Offenbarung zu beschäftigen. Lies die Offenbarung, aber setz dich nicht mit den Details auseinander, sondern behalte die richtige Perspektive. Es ist eine Offenbarung Jesu Christi. Er offenbart sich und wir dürfen ihn finden, egal in welcher Zeit. Und in welcher Zeitspanne du auch immer gerade dich befindest. Ob du, wenn du auf dein Leben schaust, sagst, hey, das sind Wehen und ich merke das. Das sind Dinge, die drücken außen auf mich ein und oh, das ist echt unangenehm. Ich möchte dir heute Morgen die Hoffnung zusprechen. Jesus ist bei dir. Wenn Mama da ist, ist alles gut. Kindermund tut Wahrheit kund. Und diese Sorglosigkeit, ich liebe das total. Mir doch egal, was die anderen denken. Und drumherum ist es allen peinlich. Aber das ist das, was Jesus braucht für dich. Möchte, wünscht sich für dich. Dass du in all dem, in einem kindlichen Glauben festhältst, Christus kommt. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Jesus kommt. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen das zu tun. Und deinem Alltag, wenn du an das Endgame denkst, die Offenbarung als genau das zu nehmen. Als die Offenbarung Jesu Christi in deinem Leben. Und ich lade dich ein, in dem nächsten Lied einfach vor ihnen zu kommen, vor seinen Thron zu kommen. Wenn du nichts anderes als Kampf siehst, kannst du in Christus den Sieg sehen. Und wenn du kämpfst, dann nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Weltbeherrscher der Finsternis. Es sind nicht Menschen, die dir entgegenstehen, sondern du darfst mit Christus diesen Kampf kämpfen, auf deinen Knien und im Gebet. Und er wird kommen in dein Leben, spätestens rechtzeitig. Lass uns miteinander aufstehen. Und lass uns in eine Haltung von Gebet und Anbetung gehen. Und bring ihm dein Herz und bring das zum Ausdruck, dass er mit dir ist. Amen.